was ist dahinter? Und das interessiert mich sowieso, diese Idee, dass man was dahinter sehen muss, wo gar nichts ist irgendwie und von dem man nichts weiß, das finde ich schon sehr interessant.
Sagt Tobias Rehberger, den ich heute für eine neue Folge unseres Weltkunst-Podcasts getroffen habe. Der Künstler arbeitet in einer großen Vielfalt an Medien und sprengt seit Jahren die Grenzen zwischen Kunst und Design. Heute will ich mit ihm über seine aktuelle Ausstellung in Berlin sprechen, über seine Professur für Bildhauerei an der Städelschule in Frankfurt, seine ambitionierten Pläne für Schwerin und über seine neue Selbstporträtserie als Clown. Und wie immer in diesem Podcast stelle ich Ihnen zunächst die Frage, was macht die Kunst, lieber Tobias Rehberger?
Ja, meine Kunst ist gerade mal wieder im Aufbau begriffen und ist dann bis Ende April ungefähr auch mal wieder bei der Galerie Neuhöcker-Schriebenschneider in der Linienstraße in Berlin zu sehen.
Ich war heute Morgen schon da beim Aufbau und muss sagen, es ist ja ziemlich umwerfend. Wir kommen gleich noch mehr im Detail auf die Objekte zu sprechen, aber das kann ich nur für alle, die in der Nähe sind, empfehlen und auch für die, die nicht in der Nähe sind. Sie haben den Goldenen Löwen der Biennale in Venedig gewonnen. Sie sind Professor an der Städelschule in Frankfurt. Man kann sagen, Sie sind arriviert. Seit wann wissen Sie eigentlich, dass Sie Künstler werden wollten? Und wie haben Sie dann diese Laufbahn eingeschlagen? Wie waren die Anfänge für Sie?
Eigentlich relativ spät, muss ich sagen. Es gibt ja viele Künstler, die so sagen, ja, ich wusste schon im Kindergarten, dass ich Künstler werden will. Das war bei mir nicht genauso. Ich habe mich irgendwie immer so auch dafür interessiert, habe aber gar nicht begriffen, dass damit es Künstler gibt, ja auch Leute Künstler werden müssen sozusagen. Ja, also das war für mich irgendwie sowas Abgehobenes fast. Ja, ich habe da mal eine Zeit lang gedacht, so mit 15, 16 vielleicht, dass ich irgendwas mit Grafikdesign oder Mode oder keine Ahnung. Und habe natürlich immer Kunst und Künstler sehr bewundert, aber mir war es nicht klar, dass man das auch selbst werden kann. Und ich glaube, so richtig kapiert habe ich das erst so mit 19, ja. Und ja, und als ich das dann kapiert hatte, dachte ich, ja klar, das will ich ja eigentlich, ja. Und habe dann angefangen, ich habe immer schon irgendwie so ein bisschen was gemacht, so, aber...
Was heißt das, bisschen was gemacht? Naja, gemalt,
bisschen gezeichnet, bisschen gemalt. Mhm. Mein Vater war Hobbymaler, also bei uns gab es Ölfarben im Haus. So und ja, aber wie gesagt, dass man wirklich Künstler werden kann als sozusagen normaler Mensch, ja, das habe ich erst irgendwie so komischerweise ganz spät begriffen. Und dann habe ich das ernsthafter betrieben, habe mir eine Mappe gemacht, habe mich bei verschiedenen Kunsthochschulen beworben. Gelandet bin ich dann aber bei einer Kunsthochschule, zu der ich gar nicht, oder in diese Stadt bin ich gar nicht wegen der Kunsthochschule, sondern wegen einer Frau, die ich im Skifahren kennengelernt hatte.
Das war dann Frankfurt?
Das war Frankfurt und ich wusste gar nicht, dass man da Kunst studieren kann. Ich habe dann beim Bürgertelefon angerufen, habe gefragt, ob man in Frankfurt Kunst studieren könnte und die haben dann gemeint, ja, also hey, sie hätten ja hier diese berühmte Städelschule, die war mir aber noch nicht so geläufig, ja.
Das ist lustig. Ich bin in Frankfurt und in Bad Homburg aufgewachsen. Für okay. uns ist natürlich die Städelschule.
Ja, ja, wie gesagt, für ja. mich vom aus dem Dorf in Schwaben. Ich kannte Berlin und Düsseldorf und da habe ich mich auch beworben gehabt. Und dann aber schließlich dann auch in Frankfurt beworben und dann da auch genommen worden.
Sie haben ja bei Martin Kippenberger und bei Thomas Bayerle studiert. Zwei Legenden, kann man sagen. Wie würden Sie Ihre eigene Studienzeit beschreiben und vor allem jetzt aus der Perspektive, dass Sie selber Professor an derselben Schule sind? Was ist heute der größte Unterschied so bei den Studierenden?
Eigentlich ist der Unterschied gar nicht so wahnsinnig groß. Das ist in letzter Zeit, hat man manchmal so das Gefühl, die... wie soll ich sagen, fröhlichen Wissenschaften gehen ein bisschen verloren. Es ist irgendwie so, gibt eine stärkere Idee von etwas richtig machen. Ja. Und das war natürlich gerade bei jemand wie Bayerle und Kippenberger überhaupt nicht das Thema. Ja. Da ging es eher um falsch machen. Aber das kann man vielleicht so als allgemeine Stimmung ein bisschen sagen. Bei den einzelnen Leuten ist es aber oft gar nicht so unterschiedlich. Bei manchen jedenfalls, ja.
Ist der Druck groß, für die Studierenden etwas richtig zu machen? Oder können Sie die auf die richtige Spur bringen, in dem Sinne, dass sie auch mal was falsch machen?
Naja, also ich versuche den Studenten das immer genauso zu erklären, dass sie jetzt irgendwie hier einen Freiraum von 5 Jahren geschenkt kriegen und sich da ausprobieren können und möglichst viel falsch machen, damit sie Also das sind jetzt natürlich zwei verschiedene Begriffe von falsch und richtig. Was ich vorher gemeint habe, war sozusagen eher so ein Druck, ja, dass man bestimmte Grenzen im Moment nicht überschreiten darf und dass das irgendwie eigentlich schwierig meiner Ansicht nach für die Kunst ist, weil die ja eigentlich genau daraus besteht, ja. Und ja, meinen Studenten versuche ich eben zu erklären, dass sie jetzt die richtigen Fehler machen sollen und möglichst viel Quatsch machen, damit sie rausfinden, was sie eigentlich wirklich wollen. Ja, die meisten, so war es bei mir auch, kommen ja an so eine Hochschule und denken, jetzt wo sie an der Hochschule sind, wäre schon alles klar und der Rest passiert irgendwie automatisch. Und viele denken ja auch, sie wüssten schon, weil sie jetzt eben da aufgenommen worden sind, wo nur 15 Leute von 1000 aufgenommen werden, dann denken die schon, wären schon durch. Und das hat natürlich auch mit so Sachen zu tun. Natürlich heute ein wahnsinniges Angebot an Möglichkeiten, dass alle immer überall gleich ausstellen können. Ja, ich habe auch relativ früh damit angefangen, weil ich es nicht besser wusste. Aber das kann auch nach hinten losgehen. Ja, und wenn man dann eben draußen ist und angeguckt werden kann, ist es natürlich was anderes, als wenn man in diesem etwas geschützten Raum untereinander heiß diskutiert. Und das ist eigentlich auch der einzige Sinn von so einer Hochschule. Ja? Also lernen, in dem Sinn kann ich denen nichts. Die müssen ja was machen, was ich mir selbst noch gar nicht vorstellen kann. Aber ich kann ihnen helfen, ein bisschen dahin zu kommen, dass es die Möglichkeit gibt, was zu machen, was ich mir noch nicht vorstellen kann.
Interessant. Also wenn Sie sagen, dieser geschützte Raum, aus dem die sich rausbewegen, sind es dann vor allem die digitalen Welten, wo dann diese Ausstellungsmöglichkeiten sind? Oder gibt es heute auch mehr im echten Raum?
Es gibt so viele kleine Spaces irgendwie, egal ob in Bukarest oder in Berlin, egal ob in Lyon oder in Esslingen, ja, also überall gibt's heutzutage sowas. Es gibt 1000 Studentenbiennalen und so wie es auch für, sag ich mal, erwachsene Künstler mittlerweile tausende von Biennalen gibt. Also es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Und es ist natürlich schon so, dass wenn man nicht so gefestigt ist in dem, was man weiß, für was man sich interessiert, dass natürlich in dem Moment, wo man draußen ist und allein schon, dass jemand anguckt, ist ja ein gewisser Druck, ja. Also ich hatte auch schon Studenten, die eine, da war das Ganze, die hat genauso, die ist überall in Europa rumgezogen und hat schon irgendwie immer da ausgestellt, dann meistens, weil noch nicht so ein Idee von dem Werk da ist oder so, oft sind es dann so Arbeiten, die so ein bisschen ortsspezifisch sind und so, und da macht man was mit dem Gartenschlauch vom Dach runterspritzen und da alles ganz okay, und dann war eine super schlaue Frau, oder ist, vermute ich mal, lange nicht gesehen, dann kam sie irgendwann zu mir und hat gesagt, nee, sie will jetzt aufhören zu studieren, weil irgendwie weiß sie gar nicht mehr, warum sie das eigentlich macht. Ja, also die hatte sich in diesem ganzen Ausstellungsbetrieb irgendwie verloren gehabt. Und sie muss sich dann überreden, dass sie irgendwie weitermacht, aber eben vielleicht das mal eine Weile lässt und sich darauf konzentriert, was sie eigentlich wirklich will und nicht nur, was man von ihr will, sozusagen. Mhm. Ja. Und das war so ein typisches Beispiel für jemanden, wenn man zu viel macht und diese 5 Jahre oder wie lange man das auch immer machen möchte, nicht nützt, um rauszufinden, was einem wirklich am Herzen liegt. So, ja.
Interessant. Sie haben vorhin den Begriff fröhliche Wissenschaften genannt. Wie war es denn bei Martin Kippenberger? War es da oft fröhlich im Unterricht?
Also Unterricht ist erstmal kann man eigentlich nicht so sagen. An der Kunsthochschule gibt es sowieso keinen Unterricht, wie man sich das so als Uni-Student oder Schüler oder so vorstellt. Und bei Martin war es natürlich nochmal ganz anders. Der war ja ein großer Hasser der Kunsthochschule. Der war, glaube ich, überhaupt auch nur zweimal da in der Schule. Man musste sich halt irgendwo treffen dann, entweder bei ihm in der Wohnung oder in der Kneipe oder im Restaurant oder sonst irgendwo. Und er war schon eher schwierig, auch als Lehrer, weil er sehr bestimmend war. Also man musste sehr aufpassen, dass man irgendwie auch noch ein bisschen bei sich selbst bleibt, und man hat sich dann schon manchmal erwischt, dass man so gedacht hat wie er irgendwie, ja. Und das war für mich zumindest war ein großer Kampf, und da sind auch einige untergegangen dabei, die dann, weil er war dann schon sehr rigoros und unfair teilweise auch und überhaupt nicht didaktisch. Da ging es ihm eigentlich mehr um sich selbst als um die um die Studenten und alles, was nicht seine Idee war, war sowieso scheiße. Das war nicht einfach, ja. Also ich habe da gekämpft, ja. Also er war dann auch immer stocksauer, wenn man nicht sofort Gewehr bei Fuß stehen konnte, wenn er in die Stadt kam. Wenn du dann gesagt hast, ich habe heute mal Abend schon mit meiner Freundin ausgemacht, ins Kino zu gehen, dann hat man richtig einen abgekriegt, ja. Und wie gesagt, das sind einige auch zumindest künstlerisch und teilweise auch ein bisschen menschlich irgendwie ein bisschen vor die Hunde gegangen, ja. Das war schon so. Da war der Bayerle natürlich ganz anders. Der war natürlich immer für einen. Also den hat nur interessiert, der hat sich also sozusagen von seiner eigenen Arbeit oder der war so anti-autoritär, sagen wir mal, wo der Martin auch, aber auch autoritär, je nach Art und Weise, ja. Und da war der Bayerle natürlich immer sehr bei den Arbeiten, die man selbst gemacht hat, ja.
Er wird ja auch bald bei Neugarimenschneider gezeigt.
Ja, ist ganz lustig, weil Dan Wo hat ja die letzte Ausstellung da mitgemacht mit dem James Benning. Der war ja mein Student. Mhm. Jetzt stelle ich aus und dann kommt der Bayerle, dessen Student ich war. Das ist
lustig.
Unabsichtliche, aber lustige Verkettung von Generationen.
Stimmt.
Sozusagen, ja.
Sie haben so viele verschiedene Medien in Ihrer Kunst, von Keramik und Neon und LED und Papier, Aquarell, also unfassbar viele Techniken und Technologien, auch zum Beispiel 3D-Drucker gab es wahrscheinlich noch nicht, als Sie studiert haben. Das heißt, Sie sind total offen für Technologien. Gibt es da jetzt gerade wieder was Neues, mit dem Sie experimentieren? Und die Frage zielt auch hin zum Thema künstliche Intelligenz. Wie handhaben Sie dieses Thema und was machen Ihre Studenten und Studentinnen damit?
In der jetzigen Ausstellung gibt es nicht sozusagen eine ganz neue Technologie, obwohl, da gibt's einen Brunnen, das habe ich noch nie gemacht bis jetzt. Insofern das ist jetzt keine neue Technologie, weil die Brunnenpumpe, glaube ich, vom Baumarkt ist. Aber für mich ist es auch insofern ein bisschen was Neues. Der ist auch aus dem 3D-Drucker. Das mache ich seit ein paar Jahren, habe einen ganzen Raum voll von diesen Druckern und arbeite da ab und zu damit. KI, also wir haben es manchmal schon so für Zusammenfassung und so, wie es jeder macht, benutzt. Wir haben jetzt ein Programm gefunden, was ich sehr interessant finde, sozusagen von der Konzeption her. Das ist ein Programm, was zweidimensionale Bilder in dreidimensionale Objekte, also das kann irgendwie erkennen, wenn wir jetzt hier ein Foto von dem Tisch hätten und hier steht ein Mikrofon und da ist ein Glas und man kreist sozusagen das Glas an, erkennt er, dass das irgendwie sowas ist. Macht auch was ganz Lustiges, weil es eben in 3D umsetzt, muss er ja auch die Rückseite machen. Also die Vorderseite, das kann man ja noch verstehen, aber das Programm berechnet dann auch, wie das wahrscheinlich hinten aussieht. Ja? Und da macht das, finde ich, sehr interessante, lustige Fehler und teilweise komische Sachen. Ja? Und auch manchmal vorne, weil das was irgendwas missinterpretiert. Ja? Aber vor allem diese Idee, und das ist ja was mich sowieso beschäftigt, die ganze Zeit sozusagen, was sieht man und was sieht man nicht? Warum sieht das irgendwie so und so aus? Und was für einen Inhalt hat es dann? Und wenn es genauso aussieht, hat es vielleicht beim nächsten Mal dann einen anderen Inhalt. Und warum? Und keine Ahnung, vielleicht kauft ja jemand ein Richterwischbild, weil es so gut übers Sofa passt. Aber dass diese Bilder ja irgendwie auch ihren Ursprung in diesen grauen Bildern von ihm, wo er versucht hat, Konzentrationslager zu machen. Also solche... Was ist dahinter? Und das interessiert mich sowieso. Und das ist natürlich jetzt mit diesem Programm, da haben wir jetzt gerade angefangen, versuchen damit zu arbeiten. Ob was rauskommt, weiß ich nicht. Aber diese Idee, dass man was dahinter sehen muss, wo gar nichts ist irgendwie und von dem man nichts weiß, das finde ich schon sehr interessant. Meine Studenten, also Entschuldigung.
Das muss ich noch einfügen, weil das passt so perfekt ins Thema. Sie haben ja auch mal Unterwäsche entworfen.
Ja, klar.
Für eine Ausstellung.
Ja.
Das heißt, das Wachpersonal hat Unterwäsche von Ihnen, entworfene Unterwäsche getragen, aber das hat man natürlich nicht gesehen, weil es nur unter der Kleidung war.
Man hat es nicht gesehen, man musste es glauben. Also es gab natürlich ein Werksschildbezeichnung, so wie man das ja eben hat, Öl auf Leinwand 2017, 1,80 auf 1,40. Ja, so gab es eben diese Beschreibung von dieser Unterwäsche. Das war ja auf der Biennale in Venedig und man konnte die auch kaufen in so einem Shop. Da hatte man nochmal sozusagen so einen Hinweis gekriegt. Aber man musste, und es haben auch Leute gemacht, und es gab auch Wärter, die es gezeigt haben. Man konnte natürlich hingehen, die fragen, ob sie es einem zeigen. auch wichtig war natürlich sozusagen, egal ob die es jetzt angehabt haben oder nicht, die Projektion, also dass man sozusagen weiß, jemand hat das vielleicht an und man projiziert das. Man weiß auch nicht, ob es alle angezogen haben. Kann auch sein, dass jemand gesagt hat, ja, ich hab's an, aber hat's gar nicht an, ja. Ich habe so eine ähnliche Arbeit auch mal auf der Berlin-Biennale mit Bauchketten gemacht, dass die Wärter und Wärterinnen Bauchketten getragen haben, ja. Und ja, diese, das ist einfach was, glaube ich, das ist so fast so das zentrale Thema von meiner Arbeit irgendwie, ja. Habe ich aber selbst lang gebraucht, das rauszufinden. Ich habe es erst gar nicht gemerkt. Auch wieder so ein bisschen, wenn ich jetzt nochmal Richter ins Feld führe, so dieser Satz von ihm, meine Arbeiten sind intelligenter als ich irgendwie, da ist schon teilweise manchmal was dran.
In der aktuellen Ausstellung geht es ja auch sehr um die Oberfläche und zwar auch verschiedene Perspektiven. Einerseits sieht es aus wie ein Vergnügungspark, wenn man reinkommt und man geht durch ein blinkendes Tor oder also es sind auf jeden Fall verschiedene Schilder und Installationen angebracht, die so einen Vergnügungspark-Vibe haben. Und dann innen drin, ich musste wirklich lachen, als ich diese vielen Bilder gesehen habe, lauter Selbstporträts als Clown. Von jugendlich bis
ja, also von also meine Künstlerlaufbahn, also von dem Moment, den ich vorher erzählt habe, keine Ahnung, 19, 20 irgendwie, wo ich mich als Künstler gesehen habe, bis vor, das letzte ist jetzt von vor 5 Jahren, aber so meine Künstlerkarriere halt durch also, porträtiert.
Wer es jetzt noch nicht direkt vor Augen hat, auf dem ersten sind große monumentale, fast fotorealistisch aquarellierte Bilder, die auf dem ersten Porträt, und jeder Clown sieht ein bisschen, also man erkennt sie, ja. Auf den, also als jungen Mann und als jetzt Mann im, ja, wie sagt man das, im besten Alter. Man erkennt sie, aber jeder Clown sieht anders aus und es ist eine Regenbogenperücke oder diese kleinen Hütchen, die auch manche Hüte sind groß und Narrenkappen, aber dann sind auch diese kleinen Hütchen, ich musste wirklich lachen. Und auf dem ersten Bild steht Funny, dann steht auf dem zweiten Funnier und auf jedem weiteren dann And Funnier, And Funnier, And Funnier. Und ich habe auch überlegt, dieser Druck, der dann auf dem Künstler lastet, immer noch etwas Tolleres zu produzieren und noch etwas Tolleres zu produzieren. Ist denn diese Serie auch so ein bisschen in dieser Hinsicht ein Kommentar aufs Künstlerdasein?
Würde ich wahrscheinlich so annehmen, ja.
Ja. Also, urkomisch, aber natürlich wie jeder Clown auch ein bisschen unheimlich. Also der Clown durch die Maske, diese aufgesetzte Fröhlichkeit, die der Clown hat, der ja auch dann schon, ich glaube, bei Stephen King als Horrorfigur auftritt. Man weiß eben nicht genau, wie sieht's hinter der Maske aus. Und die Nasen, die so im wahrsten Sinne des Wortes aufgesetzte Fröhlichkeit sind. Achso, und große Nasen gibt es in der Ausstellung auch noch an der Wand.
Nasen,
die dann so Clownsnasen aufhaben. Das sind Skulpturen, die...
Das sind auch Scans von meiner Nase mit Clownsnasen auf, ja.
Sehr, sehr lustig. Aber zum Clown gehören auch Tränen. Und die Tränen, die kommen in ihrer Ausstellung auch auf verschiedene Weisen vor. Einmal gibt es diesen Brunnen, der war noch nicht ganz fertig, als ich heute Morgen da war. Aber der wird aus der Nase weinen, habe ich gehört. Ja. Das Wasser kommt dann nicht aus den Augen, sondern aus der Nase.
Ja, ja. Naja, das hat er auch mit dieser Oberfläche und Inhalt sozusagen zu tun. Das Authentische wäre natürlich, und ich glaube, ich hatte auch im Hinterkopf, ich weiß nicht, ob es den wirklich gibt oder ob es nur einen Entwurf gibt. Der Thomas Schütte hat mal einen Brunnen entworfen, wo eben aus den Augen das Wasser kommt, ja, also sozusagen das Authentische. Und da kommt es jetzt eben aus der Maske, sozusagen aus der aufgesetzten Clownsnase kommt das Wasser, ja. Also das ist auch wieder diese, was ist das Richtige und was ist das Wirkliche und wo kommt es her, so im wahrsten Sinne des Wortes in dem Falle, ja.
Überhaupt die Idee, sich mit der Nase zu beschäftigen, finde ich witzig, weil im Gesicht ist ja das Komischste die Nase. Also
meistens.
Also wenn man Glück hat. Ja. Die Nase wie so eine Knautschzone des Gesichts und ist auch ein empfindliches Organ, das aber auch so komisch ist. Also diese Mischung aus Empfindsamkeit und es gibt ja allein das Wort Nase, es gibt die Spürnase und Nase an sich kann man.
Zwergnase.
Genau, also es gibt die Nase, die hat schon so eine Komik an sich in der Sprache und im Gesicht auch, dass sie die Nase so würdigen, wie wenn die Nase, also wenn das Gesicht die Gesellschaft ist, ist die Nase der Clown sozusagen, würde ich sagen.
Ja.
Die so herauszugreifen und so zu...
Ja, und steht ja auch so raus natürlich, ja. Und dass man dann da nochmal was draufsetzt,
ja.
was genau. Nochmal raussteht.
Eine Nase mit einer Nase.
Ja, genau. Sozusagen der Nase die Nase aufgesetzt. Ja. Und ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, so dieses, dass man dann so ein Doppelorgan hat quasi, ja, dass eine das ursprüngliche, die eine Funktion hat und das andere dann die andere Funktion. Das
es ist ja auch ein Versteckspiel.
Ja, und natürlich Maske ist natürlich immer ein Thema, wenn man sich für Oberfläche und was steckt dahinter. Und für mich ist es auch so eine Metapher für Kunst überhaupt. Ich habe auch immer so meine Zweifel, persönliche jedenfalls, wenn Kunst gleich so rausschreit, was sie irgendwie so meint oder so wahnsinnig düster und schwer daherkommt, damit man gleich bemerkt, wie bedeutungsvoll was ist und sowas. Das sind alles so Sachen, an die ich nicht ganz glaube und mich irgendwie immer mehr interessiert, wie dieses komische Verhältnis zwischen vorne und hinten sozusagen ist, ja.
Zu den Clowns gehören die Tränen. Also sie haben ja auch ganz viele Tropfen gemalt in dieser Ausstellung. Ganz viele Bilder oder eine Reihe, eine Serie.
Zehn
große Aquarelle.
Ja.
Und es hat was fast Abstraktes, weil man sieht nur so eine Fläche mit Punkten, die Tropfen sind.
Ja.
Und die sind so detailliert und so perfekt mit Aquarellfarben gemalt.
Ja.
Also wie sie, malen die,
noch perfekter.
Sie malen die alle selber?
Nee, mit Hilfe. Also mit Hilfe. Das schaffe ich von der Zeit her nicht. Aber
ja,
ich bin an jedem beteiligt, aber nicht von Grund auf immer. Und,
also wenn ich jetzt zum Beispiel lernen wollen würde, wie man einen perfekten Wassertropfen auf einer Glasscheibe mit Aquarellfarben malt, gibt es da Tipps?
Das ist eins der Probleme. Also sozusagen Aquarellpuristen würden sagen, ist gar nicht wirklich ein Aquarell, weil Deckweiß benutzt wurde.
Ah, okay.
Ja. Das liegt aber daran, dass so eine Scheibe, auch gerade wenn die beschlagen ist oder so, ja so ein durchgehendes Fläche hat. Und eigentlich ist ja beim Aquarellmalen so, dass man alle weißen oder hellen Flächen auslassen muss. Und das war einfach zu schwierig. Wir mussten sozusagen uns teilweise mit Deckweiß helfen, weil wir sonst diese durchgehende Fläche, auf der diese Tropfen stehen und die man ja mitmalen muss, ja. Es sind immer noch, ich finde auch, es sind Aquarelle, aber Puristen würden sagen, gilt nicht, weil Deckweiß benutzt wurde, ja. Klar, die haben natürlich was mit dem Brunnen zu tun und mit Tränen und haben aber auch wieder sozusagen mit dieser Frage der Oberfläche, weil was ja da interessant ist, man kann ja nicht sehen, ob die vor der Scheibe sind oder hinter der Scheibe. Also sozusagen habe ich versucht, was zu malen, was hinter der Oberfläche eigentlich liegt, ja. Und das kann man, das sieht im Foto genauso aus. Wenn Sie es von der einen Seite fotografieren, sieht es genauso aus wie von der anderen Seite, ja. Das ist eben am Ende wieder das gleiche Thema. Denn die Torte ist sozusagen von der anderen Ecke aus angeschnitten, ja.
Ich habe selber an der Städelschule mal, da gab es so Wochenendkurse, Aktzeichnen, das habe ich gemacht. Und ich habe so schöne Erinnerungen an die Städelschule. Das war noch damals, als nebenan der Neubau vom Museum, da wurde, also gab es auch noch Bildhauerateliers, also das ist wirklich
schon lange her.
Ich weiß auch noch, da waren angefangene Skulpturen, unter anderem aus einem alten Grabstein, so ein Granitei, das ich ganz toll fand. Und dann habe ich den Hausmeister, den Herrn Taube, ich weiß nicht, ob Sie den auch noch kannten.
Doch.
Herrn Taube gefragt, ob ich das Ei, also ich habe gemeint, wem gehört denn das Ei? Und wenn jetzt hier Baustelle ist, was passiert mit diesen angefangenen und verlassenen Skulpturen? Ja, er erkundigt sich. Und dann irgendwann habe ich einen Zettel gefunden, Sie können das Ei mitnehmen, Taube. Und ich habe diesen, ich finde
lustiger
den nicht mehr,
Zettel,
den Zettel, den fand ich so toll und das Ei habe ich immer noch.
Taube.
Also ich habe auch sehr schöne, also nur Wochenendkurs, Aktzeichnen, tolle Erinnerungen an die Städelschule. Und die Städelschule liegt ja genau neben Städel Museum und Liebighaus, wunderbare Museen, traumhafte Museen. Schicken Sie Ihre Studierenden auch oft zu den alten Meistern und Meisterinnen oder ist das?
Schicken nicht, aber gehe ich eigentlich immer davon aus, dass man sich das anguckt.
Ja.
Ja? Also glaube ich, machen auch alle. Das war ja mal eine Institution, das hat ja damals der vermögendste Mann Europas, der Herr Städel, der hatte keine Kinder und er war befreundet mit dem Herrn Senckenberg, was auch ein berühmtes naturhistorisches Museum in Frankfurt ist. Und die haben dann ausgemacht, dass er seinen gesamten Besitz dafür verwendet und eine Stiftung gründet auch damals, die auch natürlich nicht mehr intakt ist, aber damals eben und diese Bilder alle kauft, um dieses Museum auszustatten. Und eben mit dem Museum zusammen eine Kunsthochschule auch baut. Ja. Das war so, ich glaube, wir hatten jetzt gerade 200-Jahr-Feier vor ein paar Jahren. Mhm. Also so Anfang des 19. Jahrhunderts. Ja. Und in der ursprünglichen Stiftungsvertrag steht drin, dass, wenn es der Schule schlecht geht, müssen Bilder verkauft werden, damit die Schule weiter bestehen kann. Da ist natürlich heute keine Rede mehr von, ja. Aber das war die Idee damals, ja. Und er hat eben dann diese wirklich erstaunliche Kunstsammlung zusammengetragen.
Haben Sie Lieblinge bei den alten Meistern oder bei der klassischen Moderne oder pilgern Sie zu Goethe?
Also was mich immer mit am meisten fasziniert hat, war ein sehr, sehr schlecht gemaltes Bild von Ernst Macke von Meerschweinchen, weil das war wirklich so schlecht gemalt, dass man es kaum glauben kann, dass es in so einem Museum hängt, auch wenn es von Macke ist. Das war eigentlich immer mein Lieblingsbild im Städtl.
Lustig. Für diesen Herbst haben Sie ja große Pläne in Schwerin. Da würde ich auch gerne noch davon hören, was erwartet uns in Schwerin? Ja. Das ist ja nicht ein Ort, bei dem man als erstes an zeitgenössische Kunst denkt.
Nee, habe ich, bis ich da angesprochen wurde, ob ich da vielleicht Interesse hätte, was zu machen, auch nicht gedacht und gewusst. Ist aber eine der größten Duchamp-Sammlungen der Welt irgendwie. Die hatten irgendwie das Glück, dass ein sehr großer Duchamp-Sammler irgendwann, bin mir jetzt nicht mehr sicher wo, aber diese Duchamp-Sammlung irgendeinem Museum angeboten hat und die haben es verbaselt. Und irgendwie kam dann Schwerin da dran. Und die haben jetzt eben 3 Jahre umgebaut, das Museum. Also es ist ja ein sehr spezielles Ensemble, auch aus dem 19. Jahrhundert, so ein bisschen Neuschwanstein-mäßig. Ein Schloss mit einem Theater und einem Museum. Das hat der damalige, keine Ahnung, Großfürst, sage ich jetzt mal, sich dahin gebaut. Und ein sehr spektakuläres Ensemble eben, auch Weltkulturerbe. Wusste ich alles nicht, wusste auch nicht, wie schön Schwerin ist. Es liegt ja an zig Seen und jeder wohnt sozusagen am Wasser. Und dieses Museum wurde jetzt eben 3 Jahre renoviert und richtet seine Sammlung neu ein. Und irgendwie kam die auf die Idee, dass ich dort einen Raum machen soll. Ja, und den mache ich jetzt und der wird im Oktober eröffnet.
Der wird doch ziemlich spektakulär werden. Was für Technologien kommen da zum Tragen?
Naja, also ich darf vielleicht noch nicht zu viel verraten. Ich musste gerade auch in Schwerin drüber vortragen, ohne dass ich sage, was ich mache. Aber es wird so eine Art Labyrinth. Aha. Und ich habe ja auch schon in meiner Arbeit viele so Räume mit Mustern gemacht, wo es um Verunklärung von Raum und Verunklärung von, also eigentlich Kunst zum Weggucken nenne ich es immer, wo es eigentlich eben nicht ums Hingucken geht, sondern ums Dasein und mehr oder weniger nichts sehen. Und es wird so ein bisschen gleichzeitig auf so einer Metaebene so eine kleine Retrospektive meiner Räume, aber so, die sich auch wiederum ständig am Auflösen sind in einer anderen Art und Weise. Ja. Also so viel kann ich vielleicht sagen. Ich hoffe, man versteht was, aber nicht zu viel.
Das Café in Venedig ist ja auch immer noch...
Nein, das wurde jetzt gerade abgebaut, ja, weil der Pavillon auch komplett renoviert wird in den nächsten 2,5 Jahren. Und deswegen war das jetzt sozusagen das natürliche Ende.
Oh, ja. Ich fand das immer so toll. Wann haben Sie den Goldenen Löwen dafür bekommen? 2009?
2009, ja. Also das war ja auch nie als permanent gedacht. Mm. Ja, das war ja eigentlich so gedacht, dass das nach der Biennale, es war ja mein Kunstwerk für die Biennale Ausstellung. Und das hätte eben dann nach einem halben Jahr auch wieder... Und dann wollte die Biennale das aber irgendwie behalten und das ist ja eigentlich ungewöhnlich, da gibt's ja nichts, was, also in jeder Ausstellung ist ja alles neu und das war eben eh schon sehr ungewöhnlich, dass das so lange gehalten hat, immerhin jetzt 16 Jahre, ja.
Gut, also dann müssen wir nach Schwerin pilgern.
Ja, also es ist nicht das Gleiche, aber vielleicht auch nicht schlecht.
Gibt's da auch Kaffee?
Nein, war ja eben auch ein bisschen die Schwierigkeit mit diese Räume habe ich ja immer, die mussten ja immer so einen Funktionszusammenhang haben, also wie die Bar in Venedig oder eine Tankstelle oder ein Supermarkt hätte es auch sein können oder ein Büro, eben um einen Raum zu haben, wo man erstmal nicht wegen der Kunst hingeht, ja. Und eben auch gar nicht sozusagen dieses normale Verhältnis, dass man, oder das übliche Verhältnis ist ja sozusagen, da ist einem was gegenüber und man starrt das an und das klotzt irgendwie zurück und die hat so ein konfrontatives Verhältnis. Und in den Arbeiten geht es eigentlich darum, das eben so nicht hat. Und deswegen auch diese komischen Tarnmuster, die ja auf der einen Seite sehr paradox visuell sind, aber dann trotzdem dazu da sind, was nicht zu sehen, ja. Und deswegen musste das auch einen Funktionszusammenhang immer haben. Und jetzt ist der Funktionsmuseum, also so wie es auf einer Metaebene ist, also das Museum der Funktionszusammenhang. Ist ja nicht so, dass ein Museum funktionslos wäre, aber eben anders als so eine Funktion aus dem alltäglichen Leben ist auch falsch. Aber jetzt muss ich irgendwie was erfinden, wo eben dann sozusagen dieses Umgehen mit dem Raum auch auf diese Metaebene kommt irgendwie, ja. Und deswegen kam da das Labyrinth ins Spiel und deswegen kommen diese sich auflösenden Räume da ins Spiel. Und weiß nicht, ob man sich was drunter vorstellen kann, wenn ich das jetzt so erzähle.
Es macht neugierig.
Man muss, wie bei aller Kunst, es reicht nicht, wenn man es im Computer anguckt.
Ja.
Man muss es auch riechen.
Das ist also im Oktober.
Das ist klar, Ende Oktober, glaube ich, ja.
Und gibt es einen Bezug zu Marcel Duchamp?
Naja, so ein, wie ich es gerade erzählt habe, also dass man so einen Nicht-Kunst-Charakter auch irgendwie hat, dass man irgendwo hingeht und eigentlich einen Kaffee trinken will und dann aus Versehen in der Kunst sitzt oder so, ja. Das ist natürlich nicht genau die gleiche Stoßrichtung, aber es hat natürlich, wäre man vielleicht ohne die Idee, dass Kunst auch was aus dem Funktionszusammenhang raus und auf den Sockel und ich vom Sockel in den Funktionszusammenhang rein. Also insofern, wer weiß, ob man da hätte drauf kommen können, wenn das nicht von Duchamp schon mal so in die andere Richtung gemacht worden wäre. Insofern würde ich sagen, hat's was mit zu tun. So haben es die natürlich auch in Schwerin irgendwie gesehen, dass meine Arbeit insofern da was mit zu tun hat und mich auch deswegen, sagen sie jedenfalls, eingeladen. Ja.
Sehr gut. Wenn Sie eine Zeitreise machen könnten, wohin und zu welcher Zeit würden Sie reisen?
Das klingt jetzt historisch ein bisschen komisch, aber so 20er, 30er Jahre, eine Schnittstelle zwischen, man kann schon nach Amerika fliegen, in Kroatien haben die Bauern aber immer noch Tracht an und diese Mischung aus sozusagen alter und moderner Welt, das hat mich immer irgendwie fasziniert und war immer ein bisschen neidisch auf Leute, die sozusagen beides haben konnten. Ja.
Und Sie würden dann nach Kroatien und nach New York?
Überall. Dass man sozusagen auch noch die letzten unentdeckten Flecken Erde und sowas, aber auch schon mit so einem bestimmten modernen Mitteln, auch mit so einem bestimmten modernen Denke, das würde mir ganz gut oder würde mich interessieren, wie sich das angefühlt hat, ja.
Was ist Ihr wichtigstes Werkzeug?
Feuerzeug.
Wenn Sie ein Tier wären, welches Tier wäre das?
Erdferkel.
Welches Spiel spielen Sie gerne?
Ich bin tatsächlich kein großer Spieler. Backgammon am liebsten, glaube ich, aber eigentlich bin ich kein großer. Skat auch.
Fußball?
Ich habe selbst nur so auf der Straße Fußball gespielt, ich war Handballer.
Okay. Ah. Was ist Ihre Lieblingsfarbe?
Olivgrün.
Haben Sie einen wiederkehrenden Traum?
Vor kurzem hatte ich mal einen, aber ich habe ihn vergessen, weil ich habe immer Leuten erzählt, dass ich keine wiederkehrenden Träume habe. Und das hat auch gestimmt bis vor kurzem. Jetzt fällt es mir aber nicht mehr ein, was es war.
Hören Sie Musik beim Arbeiten?
Nein.
Zu welchem Thema würden Sie sich einmal eine ganze Ausgabe der Weltkunst wünschen?
Zum Thema Unsichtbarkeit.
Können Sie eine kleine oder große Lebensweisheit teilen?
In 2 days, tomorrow is yesterday.
So heißt auch ein Werk von Ihnen, stimmt's? Das ist eine gute Weisheit.
Ja.
Vielen, vielen Dank, Herr Rehberger.
Gerne. Danke Ihnen.
Der Podcast Was macht die Kunst entsteht in Partnerschaft mit Volkswagen Group Culture. Ein aktueller Tipp zur Ausstellung der LAS Foundation, We Felt a Star Dying von Laure Prouveau im Kraftwerk Berlin, ermöglicht Volkswagen Group Art for All bis zum 4. Mai an 6 Abenden freien Eintritt.